Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 29. April 2024. Genau 22.30 Uhr, sprich die US-Börsen sind vor einer halben Stunde in ihren wohlverdienten Feierabend gegangen. Ja, und heute ein Handelstag, muss man sagen. Ja, wenig inspirierend, wenig los. Das aber auch kein Wunder, denn im Laufe der Woche kommen ja noch einige Termine auf uns zu, einige Wirtschaftsdaten, viele Quartalszahlen, aber natürlich das Highlight am Mittwoch, dem 1. Mai, wo wir in Deutschland den Tag der Arbeit feiern, die Notenbanksitzung, der Offenmarktausschuss der US-Notenbank, Federal Reserve, das sogenannte Federal Open Market Committee, FOMC, entscheidet dort über die weitere Geldpolitik, über die Zinspolitik auch in den USA. Und erwartet wird natürlich, dass jetzt keine Zinssenkungen kommen. Dennoch könnte es eine gewisse Lockerung der Geldpolitik geben, denn die US-Notenbank hat ja schon seit geraumer Zeit ein sogenanntes Quantitative Tightening Programm, QT, am Laufen, also das Gegenteil von Quantitative Easing, QE. Und im Rahmen dieses Programms wird den Märkten jeden Monat 60 Milliarden US-Dollar entzogen. Und hier gibt es Spekulationen, dass das um die Hälfte auf 30 Milliarden reduziert wird. Und ich denke, dass das auch höchste Zeit sein dürfte, denn wenn man sich anschaut, die sogenannten Reverse Repos, die einen großen Teil der sogenannten Überschussliquidität anzeigen, die sind zuletzt deutlich zurückgegangen. In der Spitze lagen die bei über 2.000 Milliarden oder fast sogar 2.500 Milliarden US-Dollar, also 2,0 bis 2,5 Billionen, um das mal anders auszudrücken in Deutsch. Und jetzt zuletzt sind wir da in einen Bereich geraten, weit unter die 500 Milliarden Grenze, also so in dem Bereich teilweise sogar schon unter 400 Milliarden, dann ging es wieder ein bisschen hoch. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, wird es höchste Zeit, dass Quantitative Tightening sukzessive beendet wird. Vermutet wird, wie gesagt, dass jetzt erst einmal eine Halbierung auf 30 Milliarden kommt, vielleicht dann bei der nächsten Sitzung auf 15 Milliarden nochmal. Ja, und dann muss man sehen, wann es dann tatsächlich Richtung Null geht. Was die Zinspolitik angeht hingegen, da haben sich die Erwartungen ja massiv verschoben. Noch um den Jahreswechsel hatte man 6 bis 7 Zinssenkungen erwartet, was mir viel zu euphorisch erschien. Aber mittlerweile muss man sagen, hat die Notenbank es auch geschafft, gemeinsam mit den hereinkommenden Wirtschaftsdaten, Inflationsdaten, hier die Stimmung komplett zu drehen. Und mittlerweile gibt es viele, die maximal noch mit einer Zinssenkung dieses Jahr rechnen oder überhaupt keiner. Und Macquarie kam beispielsweise jetzt raus und hat gesagt, vor 2025 wird es gar keine Zinssenkung geben. Auch die Bank of America rechnet nur mit einer im Dezember, was dann ja auch kein so großer Unterschied ist zu Macquarie. Und wenn man sich aber die letzten Wirtschaftsdaten angeschaut hat, ein Wirtschaftswachstum annualisiert von nur noch 1,6% in den USA, dann muss man sagen, wären aus meiner Sicht mehr Zinssenkungen absolut notwendig. Und zwar nicht 6 bis 7, wobei selbst das ließe sich im Zweifel rechtfertigen, aber durchaus 2 und vielleicht sogar eher 3. Und vor diesem Hintergrund habe ich das Ganze auch noch nicht völlig abgeschrieben. Ich glaube zwar, dass jetzt am 1. Mai keine Zinssenkung kommen wird, wahrscheinlich im Juni auch noch nicht, aber wir haben dann noch Termine im Juli, im September, im November und im Dezember. Jetzt muss man sagen, im November steht die Präsidentschaftswahl an, da wird man sich vielleicht eher zurückhalten, aber wenn man es im Juli macht, im September macht und dann nach der Präsidentschaftswahl im Dezember, dann käme man auch noch auf 3 in diesem Jahr. Also insofern 2 bis 3 Zinssenkungen halte ich für durchaus noch realistisch. Und auch wenn man sich anschaut, die Inflationsdaten, die heute in Europa beziehungsweise explizit Deutschland hereinkamen, die Inflation auf 2,2% zurückgegangen, da verwundert es auch nicht, dass die EZB jetzt gedenkt, im Juni erstmals die Zinsen zu senken. Und wie gesagt, von daher würde ich das noch nicht ganz abschreiben und der Markt hat zunächst viel zu euphorisch 6 oder 7 Zinssenkungen erwartet. Mittlerweile erscheinen mir die Anleger da zu pessimistisch, wenn sie gar keine oder maximal eine Zinssenkung erwarten und zum Teil sogar schon von Zinserhöhungen da gefaselt wird. Und das gibt aus meiner Sicht die aktuelle Lage überhaupt nicht her. Ja, das zum Makro und jetzt schauen wir uns dann am besten auch mal die Kryptos an, denn der Bitcoin war ja in der Vergangenheit immer ein sehr, sehr guter Tracker für die US-Geldpolitik und da muss man sagen, die Kryptos, der Bitcoin zuletzt bis auf knapp 74.000 Dollar gestiegen und dann auch eine Korrektur hingelegt, das Halving ganz gut überstanden, ging auch tendenziell vielleicht sogar eher ein bisschen hoch Richtung 65.000, aber alles in allem pendelt sich das so ein um die 64.000 plus minus 2.000, 3.000 Dollar. Und entscheidend ist nach wie vor, und da bleibe ich dabei, dass der Bitcoin nicht unter die Marke von 60.000 fällt. Denn wenn er das tun würde, in Dollar wie gesagt, dann könnte es tatsächlich auch nochmal einen Ausverkauf in Richtung 48.000 bis 50.000 Dollar geben. Das alles würde aber nichts am übergeordnet bullischen Bild ändern. Und generell, das habe ich auch zuletzt in den Interviews, die ich gegeben habe, zum Beispiel Moritz Hessel, zum Beispiel aber auch Daniel Wasmer, die ich beide auch auf der Invest getroffen habe, war ein cooler Abend mit euch Jungs. Und ja, wie ich in diesen Interviews gesagt habe, meistens ist es so, dass beim Halving selbst wenig passiert, beziehungsweise es im Zuge des Halvings vielleicht sogar eher mal zu Gewinnmitnahmen kommt. Und dann so 7, 8 Monate nach dem Halving, 6, 7, 8 Monate nach dem Halving, manchmal geht es auch ein bisschen schneller, manchmal dauert es vielleicht auch ein bisschen länger, da beginnt dann eigentlich der große Bullrun. Und wenn das diesmal wieder so wäre, dann müssten wir ja spätestens so gegen Ende des Jahres mit Kursgewinnen im Bitcoin rechnen. Zunächst in Richtung 74.000, 75.000. Wenn das rausgenommen werden kann, dann wären Kursziele von 90.000 und vielleicht sogar über 90.000 Dollar möglich. Und letztendlich dann, ja, irgendwo dürfte dann das Ende der Fahnenstange so im Bereich 120, vielleicht 125.000 Dollar erreicht sein. Das wäre gegenüber den heutigen Kursen immerhin auch eine Verdopplung, dennoch natürlich weit weniger euphorisch als viele andere sind. Und nichtsdestotrotz fühle ich mich mit dieser ja eher skeptischen oder vorsichtigen Haltung nach wie vor wohl. Und das, was ich ja auch in den Interviews gesagt habe, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man das Kursziel dann anhebt. Also wenn der Bitcoin jetzt, weiß ich nicht, im Dezember irgendwann bei 125.000 angekommen wäre und der Chart sähe nach wie vor bullig aus und die Fundamentals würden das auch hergeben, dann kann man die Kursziele ja immer noch nach oben schrauben. Und deswegen, ja, versuche ich aktuell nach wie vor noch so ein bisschen die Euphoriebremse reinzuhauen. Das ist natürlich, ja, eher schlecht für mich persönlich, denn das ist natürlich, man sieht das bei YouTube, da hat man weniger Abonnenten als andere, die da irgendwelchen Unfug veranstalten. Oder auch was die Abonnements angeht, insbesondere das Tax-Service, wenn man da natürlich immer sagt, ja, seid vorsichtig, kauft jetzt noch nicht, haltet noch Cash zurück, dann ist das nicht das, was Anleger hören wollen. Die wollen natürlich am liebsten jetzt kaufen und über Nacht reich werden. Nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht wichtig, dass man hier realistisch bleibt. Und Moritz Hessel hat mir auch nochmal bestätigt, dass er auch deswegen mich als Interviewpartner ausgewählt hat, weil ich der Einzige beispielsweise war, der seinerzeit im November 2021, November, Dezember 2021 gesagt hat, der Zyklus ist jetzt auf dem Höhepunkt und jetzt sollte man teilweise auch mal da Gewinne mitnehmen. Und wir haben das ja auch in unserem Musterdepot im TAX-Service gemacht. Wir haben damals, haben wir das Tabula Rasa genannt und haben die Investitionsquote entsprechend stark nach unten gefahren, sodass wir auch ganz gut durch den Kryptowinter durchgesegelt sind. Und genau mit der Pleite von FTX im November 2022 haben wir dann beispielsweise Bitcoin nachgekauft, ein, zwei Monate später auch Ether oder Ethereum oder ETH, wie es heute von vielen genannt wird, sei es drum. Und weitere Zukäufe haben wir getätigt, zum Beispiel bei Torchain Rune, was sich auch sehr, sehr gut entwickelt hat. Und ja, vor diesem Hintergrund fühle ich mich einfach damit wohler, wenn ich hier etwas zurückhaltender bin. Und wie gesagt, Kursziele erhöhen kann man ja immer noch. Und vor diesem Hintergrund bleibe ich auch erstmal im Team Vorsicht, wie man das vielleicht so ein bisschen nennen würde. Ja, und damit kommen wir zum heutigen Geschehen am Aktienmarkt und zunächst zum deutschen Markt. Und da hatten wir den DAX in einem relativ lustlosen Handel, teilweise leicht im Plus, teilweise leicht im Minus. Am Ende war es dann aber doch ein Minus von 42,69 Punkten oder 0,24% bei 18.118,32 Punkten. Im nachbörslichen Handel geht es da etwa 14, 15 Punkte nach oben, 18.132, 18.133, aber auch das schwankt natürlich ein bisschen. Und man muss sagen, heute Abend oder heute im Tagesverlauf gab es schon die einen oder anderen Quartalszahlen, aber der wirkliche Reigen in dieser Woche beginnt erst dann am morgigen Dienstag und dann geht das weiter Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist dann wieder etwas weniger, was die USA angeht und die bestimmen ja schon seit jeher immer sehr stark auch den deutschen Markt zumindest mit. Ja, auf der Verliererseite im DAX hatten wir heute die Aktien der Commerzbank von Porsche und der Deutschen Bank. Hier muss man sagen, alle Aktien sind zuletzt ganz gut gelaufen. Deswegen gab es hier auch Gewinnmitnahmen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der Kursverlauf der Deutschen Bank insbesondere ist natürlich schon ein bisschen dubios. Die Aktie noch zuletzt zum Teil gegen den Markt mit heftigen Kursgewinnen von über 10% und heute lag sie den Handelstag über fast immer bei etwa 9% oder mehr als 9% im Minus. Am Ende war es dann immerhin nur ein Minus von 8,64% auf 15,10 Euro. Nichtsdestotrotz, ja, muss man das weiter im Auge behalten. Allerdings muss man auch sehen, es ist derzeit Dividendensaison. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht auch eine Dividendenausschüttung, dahinter gestanden hat. Glaube aber, das war heute nicht der Fall. Und insofern wäre der Kursverlauf dann schon dubios. Auf der anderen Seite, charttechnisch insofern sehr, sehr gut, weil wir zuletzt den charttechnischen Ausbruch über die Marke von 15 Euro hatten und das jetzt wieder im Prinzip zurückgenommen wurde. Wir also genau wieder auf diese Marke mehr oder weniger aufgesetzt sind. Auch der Schlusskurs 15,10 Euro ist ja mehr oder weniger fast genau auf dieser Marke. Und charttechnisch würde das eben bedeuten, Ausbruch nach oben, Pullback auf den Ausbruchspunkt. Und wenn die Bullen jetzt in den nächsten Tagen am Ball bleiben, könnte die Aktie der Deutschen Bank weiterlaufen, vielleicht sogar in Richtung 18 Euro. Tatsächlich finde ich die Deutsche Bank auch spannender wie die Commerzbank. Nichtsdestotrotz, hier ähnlicher Kursverlauf, nicht ganz so große Ausschläge. Zuletzt in der Spitze die Aktie gelaufen bis etwa, ja, 14,35 €. Jetzt der Rücksetzer, heutiger Schlusskurs 13,74. Über 13,50 haben wir hier ganz klar auch charttechnische Kaufsignale und die könnten die Aktie so bis in den Bereich 16, 16,50 führen. Wir sind auch heute ja nicht unter die 13,50 zurückgefallen. Also insofern auch hier Ausbruch, Pullback-Szenario noch intakt. Ja, und dazwischen auf Platz 2 der Verliererliste die Aktie von Porsche, die Vorzugsaktie der Porsche AG, also nicht die Porsche Automobilholding, was ja mehr oder weniger eine verkappte VW ist. Und hier muss man sagen, die Aktie wurde ja, ja zunächst nach dem Börsengang regelrecht gehypt, in der Spitze über 120 Euro, immer so ein bisschen Vergleiche mit Ferrari, die da gezogen wurden, die ich so nicht ganz nachvollziehen konnte. Dann aber irgendwann begann sie regelrecht abzustürzen und jetzt hier im ja, Januar, Februar hatten wir dann Tiefs, die im Bereich ja so 72 Euro etwa lagen. Und charttechnisch war das ein schönes Ziel, so der Bereich 70 Euro plus minus 2 sind wir also genau drin gewesen. Und es begann dann auch eine massive Kursrallye, eine Erholungsrallye, eine Gegenbewegung, die die Aktie teilweise auf über 95 geführt hatte. Und zuletzt sind dann wieder die Bären am Ruder gewesen, haben die Aktie jetzt so ein bisschen zurückgedrückt. Aktuell heutiger Schlusskurs ja im Bereich 87 Euro und ein paar zerquetschten. Und wenn man jetzt sich hier den Chart anschaut, muss man sagen, ja, ein Tick nach unten würde noch gehen. So 84, 85 Euro wäre noch möglich. Das wäre charttechnisch kein Problem. Dann müsste die Aktie aber wieder Fahrt nach oben aufnehmen. Und tatsächlich fundamental halte ich sie auch für so günstig, dass das wohl passieren könnte. Insofern, wer die Aktie hat, sollte sie aus meiner Sicht eher halten. Wer sie noch nicht hat, kann sich bei 84, 85 Euro vielleicht, wenn es mal einen totalen Sell-off noch gibt, 82 Euro auf die Lauer legen. Allerdings, natürlich ist das keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung oder sowas. Letztendlich muss das jeder Anleger für sich selbst entscheiden, aber das ist eben meine Meinung dazu. Ja, und auf der Gewinnerliste im DAX hatten wir die Aktien von Fresenius, von RWE und von Daimler Truck. Hier muss man sagen, Fresenius zuletzt ja auch etwas unter Druck geraten, zurückgekommen, hat dann aber so im Bereich ja, 24, 25 Euro, eher an der 24-Euro-Marke wie an der 25-Euro-Marke auch den Boden gefunden und steigt jetzt so seit Anfang April deutlich an. Anfang April hatten wir im Tief noch Kurse unter 24,50. Mittlerweile waren wir in der Spitze schon knapp unter 28, haben dann einen kleinen Rücksetzer gesehen. Jetzt kommen wieder Käufer rein. Fakt ist, die Aktie hat durchaus noch Luft bis in den Bereich, ja, so zwischen 28 und 30 Euro. Da wird es sich dann letztlich entscheiden, wenn die Aktie nachhaltig auch noch über 30 steigen kann, kriegen wir frische Kaufsignale und es könnte weitergehen Richtung 35, 36. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Ganze wieder etwas kritischer. Insofern, wer die Aktie hat, kann sie auch behalten. Wer sie noch nicht hat, bei Rücksetzern ist sie interessant, aber man muss sie definitiv auch dann genau weiter verfolgen. Bei RWE ähnliches Spiel. Die Aktie lange Zeit ja, ein Highflyer gewesen. Jetzt seit einiger Zeit dann in der Korrektur abgestürzt, im Prinzip von im Hoch über 42 auf im Tief dann etwa 30 Euro. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an, sind aber ja mehr als 30, 35%, die Aktie zwischenzeitlich korrigiert hat. Aber so im Bereich um 30 Euro, sie ist nicht mal ganz unter 30 Euro gefallen, hat sich dann ein Boden gefunden, der wurde auch mehrfach getestet, scheint also belastbar. Anstieg nach oben und jetzt heute mit diesen Kursen überhalb von 32,50, wenn die in den nächsten Tagen bestätigt werden können, wenn es also keinen großen Ausverkauf gibt, haben wir jetzt frische Kaufsignale und die Aktie hätte jetzt Luft wieder, ja, zumindest mal so Richtung 38 zu steigen und später wären dann auch wieder Kursziele über 40 möglich. Die, RWE auch ein guter Dividendenzahler, insofern nicht uninteressant die Aktie und last but not least dann noch den Tagesgewinner Daimler Truck. Da gab es ja vor ein paar Monaten einen tragischen Todesfall im Unternehmen. Ich glaube, der Finanzchef ist gestorben an einem Wespenstich, weil er irgendwie da allergisch war. ganz dubiose Sache, aber jetzt nicht dubios aus Firmensicht, sondern dass ja, man stirbt halt nicht jeden Tag oder man hört nicht jeden Tag, ja, dass jemand an einem Wespenstich stirbt, selbst wenn es da viele Allergiker gibt. Insofern dubios, also nichts mit dem Unternehmen da zu tun. Und die Aktie ist seit geraumer Zeit auf Höhenflug, zuletzt dann auch der charttechnische Ausbruch über die Marke von 35 Euro. Der hatte ein Kursziel von 42 zur Folge. In der Spitze sind wir sogar bis etwa 48 nach oben gelaufen, haben also quasi schon das nächste Kaufsignal mit Kursziel 48 bis 50 dann auch ja, abgearbeitet. Und seitdem befindet sich die Aktie aber auch so ein bisschen im Rückwärtsgang, ist jetzt wieder so in dieser Range im Tief um 42 angekommen, bounced da so ein bisschen nach oben. Man muss das hier weiter beobachten. Ich bin jetzt nicht der ganz große Fan von Daimler Truck. Wäre jetzt keine Aktie, die ich mir für viele Jahre ins Depot packen würde, zumindest nicht auf dem gegenwärtigen Niveau. Aber charttechnisch muss man auch sagen, ist noch alles in Ordnung. Es kann durchaus sein, dass die Aktie zumindest nochmal zu den alten Hochs zurückläuft. Dann muss man sehen, ob sie auch neue Hochs schafft. Das wären frische Kaufsignale. Wenn sie die nicht schafft, müsste man vielleicht dann bei 48 Euro oder über 48 Euro auch mal ein paar Gewinne mitnehmen, beziehungsweise letztlich dann aussteigen. Dann weiter zum MDAX, der heute ein Plus von 169,02 Punkten oder 0,65% verzeichnen konnte. 26.344,50 am Ende. Nachbörslich, ja, mehr oder weniger komplett unverändert. Da geht es noch 4 Pünktchen nach oben. Das ist quasi gar nichts. Und wenn man sich den Chart des Index anschaut, muss man nach wie vor sagen, schade, dass er zuletzt den Ausbruch über die 27.500 nicht geschafft hat. Aber auf der Unterseite ist jetzt auch nichts Schlimmes passiert. Wir sind jetzt nach wie vor in einer Seitwärtsbewegung, grob definiert. Auf der Unterseite so der Bereich 25.750 und auf der Oberseite eben 27.500. Wobei auf der Unterseite unterhalb von 25.750 auch noch ein paar Unterstützungen kämen. Die gehen letztlich hinunter bis rund 25.000 Punkte. Also auf der Unterseite sehr gut abgesichert, aber auf der Oberseite muss es eben zwingend über 27.500 gehen, um im Index ein Kaufsignal zu generieren. Und davon sind wir natürlich nach den Rücksetzern zuletzt noch ein gutes Stück entfernt. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Siltronic, Morphosis und Aixtron. Siltronic, da gab es eine ja, Gewinnwarnung, Umsatzwarnung, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Generell hatte ich mich zuletzt ja mehrfach skeptisch zu der Aktie geäußert, auch gegen die Meinung des ein oder anderen Kollegen bei Stocksfree. Wie gesagt, das hat nie etwas persönlich dort mit den Kollegen zu tun, sondern die Börse lebt halt von unterschiedlichen Meinungen und wenn alle dort immer einer Meinung wären, wäre es ja auch langweilig. Fakt ist, einige waren da bullig, ich war eher pessimistisch und letztendlich habe ich recht bekommen. Der Chart hat auch schon so ein bisschen darauf hingedeutet. Ja, und jetzt muss man sagen, zuletzt gab es hier einen heftigen Ausverkauf im Tief, war die Aktie schon unter 70, heute jetzt Schlusskurs 74,50. Generell kann sie sich kurzfristig vielleicht etwas fangen, hätte dann auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht Richtung 80, einen Tick über 80 zu steigen. Aber generell ist das auch keine Aktie, die ich mir jetzt lange ins Depot packen würde. Und auch als Trade wäre im Moment mehr mir das aktuell noch zu unsicher. Dann Morphosis, ein Minus von 3,2%. Die sollen ja von Novartis, einem ehemaligen Kooperationspartner, auch geschluckt werden. Der Deal dürfte durchgehen, deswegen die Aktie eigentlich zuletzt wenig bewegt. Heute mal ein Rückschlag von 3,2%. Keine Ahnung, ob es da vielleicht Gerüchte gab oder gibt, dass die Übernahme am Ende vielleicht doch nicht so zustande kommt. Generell glaube ich, dass das am Ende aber passieren wird. Deswegen, ja, wer die Aktie hat, sollte sie halten. Gerade jetzt bei so einem Kursrückgang wie heute. Allerdings generell, wenn der Kurs natürlich nah am Übernahmeangebot ist, ich glaube, das lag bei 68 Euro oder so, dann würde ich tendenziell verkaufen. Und wer das zuletzt schon getan hat, ja, der hat ja auch heute die 3,2% eben gar nicht mehr mitnehmen müssen. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Aixtron, 4,2% knapp ging es nach unten. Und hier muss ich sagen, ja, das hatte ich lange prophezeit, denn Aixtron ist eigentlich ja in der Branche nicht mehr State of the Art, was die Technologie angeht. Da haben andere dem Unternehmen den Rang abgelaufen. In der Vergangenheit sollte es ja auch mal eine Übernahme aus China geben. Die Deutschen hatten das auch schon genehmigt. Dann hat Obama, der damals Präsident war, das Ganze gecancelt, weil Aixtron auch das US-Militär beliefert hat und das sei dann gegen die nationale Sicherheit der USA eine solche Übernahme. Deswegen gibt es Aixtron überhaupt noch als eigenständiges Unternehmen und zwischenzeitlich war die Aktie arg gehypt, weil immer wieder gespielt wurde, ja, mit den Maschinen von Aixtron werden eben Produkte hergestellt, die man dann in der Chipbranche eben braucht. Und mittlerweile hat sich wohl die Erkenntnis so ein bisschen durchgesetzt, dass das jetzt nicht so wirklich der Fall ist. Also für KI-Chips braucht man jetzt nicht unbedingt die Aixtron-Maschinen und dementsprechend die Aktie mehr oder weniger im freien Fall. Ich habe lange davor gewarnt, als die Aktie mehr oder weniger raketenartig durch die Decke geschossen ist, damals von etwa 25, 26 auf in der Spitze ja, 40 Euro und habe das eigentlich nie nachvollziehen können, warum die Aktie so schnell und so hoch gestiegen ist. Und wie gesagt, mehrfach davor gewarnt, aber ja, die Börse ist halt kurzfristig nicht immer rational. Mittlerweile ist sie dann abgestürzt von 40 auf unter 22, also schon fast halbiert. Und generell charttechnisch scheinen auch keine Unterstützungen hier irgendwie zu wirken. Es gab zuletzt so eine so im Bereich 22,50. Auch die ist heute ja im Prinzip unterschritten worden. Und wenn die Bullen jetzt hier nicht langsam zugreifen und die Aktie wieder über 22,50, 23 Euro bringen und dort stabilisieren, dann kann der Absturz sogar noch weitergehen und dann wäre es nicht ausgeschlossen, dass wir bald auch wieder Kurse von 16 Euro bei Aixtron sehen. Also insofern, keine Ahnung, wer da seinerzeit auf steigende Kurse spekuliert hat. Es müssen ja schon fast größere Adressen gewesen sein, denn Kleinanleger können natürlich die Kursentwicklung über einen so langen Zeitraum so stark eigentlich auch nicht beeinflussen. Aber Fakt ist, dass es Quatsch war. Ja, und dann die Gewinnerseite, Evotec, Aroundtown und Delivery Hero. Evotec zuletzt auch unter die Räder gekommen. Wir hatten ja um den Jahreswechsel den unrühmlichen Abgang von Dr. Werner Landhaler, den ich auch persönlich gekannt habe. Der hat das Unternehmen jahrelang super geführt. Was ihn dann da geritten hat mit diesen Insiderkäufen, die er nicht gemeldet hat, sei mal dahingestellt. Zwischenzeitlich gab es dann einen Interims-CEO. Zuletzt hat man verkündet, wer neuer CEO werden soll. Und eigentlich eine gute Personalie. Die Aktie hatte auch zunächst mit Kursgewinnen darauf reagiert. Aber dann gab es die Prognose des Unternehmens und die war wirklich grottenschlecht. Und daraufhin der Absturz der Aktie, die damit natürlich auch charttechnisch Verkaufssignale generiert hat. Der Bruch der Marke von 12,50 hatte ein Kursziel von 10 Euro zur Folge und unter 10 wären sogar 8 Euro im Tief möglich gewesen. Tatsächlich ging es nur bis etwa 8,50 Euro. Die Aktie versucht sich jetzt so ein bisschen zu stabilisieren. Man muss aber immer noch auf der Uhr haben, dass es auch tatsächlich nochmal Richtung 8 Euro gehen könnte, vielleicht sogar knapp darunter. In diesem Bereich, wo die Aktie jetzt allerdings ist, muss man sagen, also alles unter 10 Euro, ist sie für längerfristige Investoren durchaus interessant. Aber als Zock, wie gesagt, würde ich tatsächlich abwarten, ob man sie um oder vielleicht sogar unter 8 Euro abstauben kann. Und nur dann kurzfristig einen Trade wagen. Ansonsten, wie gesagt, ja, wäre entscheidend, dass sie sich in Richtung 10 Euro bewegt und auch diese Marke wieder zurückerobern kann und sich vielleicht da ein bisschen stabilisieren kann. Dann könnte man es auch auf höherem Niveau mal mit einem Trade probieren. Aktuell befindet sich die Aktie aber im Niemandsland und auch heute. Sie war zwar der Tagesgewinner, muss man sagen, aber letztendlich war es nur noch ein Plus von 4% und im Tagesverlauf waren es teilweise schon fast 10%. Also insofern hat man da Intraday auch schon wieder einige der Gewinne abgeben müssen. Und das ist ja ein ganz klares Zeichen, dass die Aktie jetzt auch nicht besonders stark unterwegs war. Dann Platz 2 auf der Gewinnerliste, Aroundtown, ein Penny-Stock aus dem Immobiliensektor, hatte ich vor längerer Zeit mal besprochen, als die Aktie ein wirklicher Penny-Stock war. Denn im Tief war die weit unter einen Euro gefallen, 85 Cent. Ich hatte sie positiv besprochen, hatte gesagt, dass da mehr Substanz dahinter ist. In der Spitze stieg sie dann auf über 2,50. Ich hatte davor gewarnt, dass das zu schnell zu viel war und tatsächlich gab es dann auch die heftige Korrektur, teilweise zurück in Richtung 1,60, fast schon 1,50 und mittlerweile stabilisiert sich das Ganze nicht nur, sondern geht wieder nach oben und oberhalb von 2 Euro, heutiger Schlusskurs war ja 2,05 knapp, ja, kommt es eigentlich sogar wieder zu Kaufsignalen in Richtung 2,50. Problem ist halt nur, der Ausbruch über die 2-Euro-Marke müsste nachhaltig sein. 2,05, das sind 2,5% drüber. Prinzipiell bei einer großen Aktie, also mit hohen Kursen, würde ich sagen, das ist schon fast nachhaltig. Aber so, bei so einem, ja, immer noch nahezu Penny-Stock, nach amerikanischen Maßstäben wäre es ja ein Penny-Stock, denn da ist alles unter 5 Dollar ein Penny-Stock. Ist das ein bisschen schwierig und deswegen, ich würde vielleicht noch abwarten, ob es in Richtung 2,10, 2,11 geht und erst dann wäre ich mir einigermaßen sicher, dass es wahrscheinlich wieder zurück in Richtung 2,50 gehen kann. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Delivery Hero, hatte ich hier öfter negativ besprochen. Die Aktie ist ja im Tief auch wirklich komplett abgestürzt, war unter 15 Euro. Zwischenzeitlich hatte ich dann gesagt, jetzt würde ich hier nicht mehr shorten bzw. Shorts covern. Und das war auch richtig, wenngleich ich mir auch nicht hätte vorstellen können, dass es gleich so hoch schießt. In der Spitze waren wir ja schon bei über 33 Euro. Zuletzt ging es dann wieder etwas nach unten. Generell auf lange Sicht bleibe ich dabei. Ist das für mich kein Investment? Ist das eine Aktie, die ja wahrscheinlich weiter fallen wird? Die Kursentwicklung wird eher von links oben nach rechts unten sein, statt umgekehrt, wie es wünschenswert wäre. Aber kurzfristig ist hier alles drin, insbesondere wenn es mal über die Marke 33, 50, 34 geht. Dann nämlich würden wir Kaufsignale in Richtung 40 Euro und vielleicht sogar einen Tick mehr bekommen. Aktuell befindet sich die Aktie jedoch relativ im Niemandsland. Nach wie vor shorten würde ich sie nicht, aber auf der Long-Seite spielen, naja, da muss man auch schon sehr, sehr mutig sein. Weiter geht's zum SDAX und der heute mit einem Plus von 207,74 Punkten oder 1,46%, 14.464,08. Auch hier charttechnisch zuletzt leider das große Kaufsignal auf der Oberseite nicht gemacht, nochmal deutlich zurückgelaufen, das muss man so ganz klar sagen. Aber charttechnisch war das eher, ja, wenn man es auch jetzt rückblickend nochmal sich anschauen kann, ein Pullback auf den Ausbruchspunkt, die Marke von so etwa knapp 14.000 Punkten. Und da hat sich der Kurs jetzt schön nach oben wieder abgestoßen. Heutiger Schlusskurs ja so knapp unterhalb von 14.500. Ja, und damit besteht jetzt zumindest die Option, dass der S-DAX weiter durchstarten kann. Und zwar relativ, ja, in Sichtweite seiner bisherigen, ich glaube, es sind sogar Allzeithochs, die da seinerzeit im Bereich 17.400, 17.500 Punkte erreicht wurden. Also so die Marke 16.800 bis 17.000 wäre durchaus drin. Vielleicht ein Schnaps mehr, muss man sehen. Auf jeden Fall, der S-DAX sieht eher stark aus, vielleicht sogar mittlerweile etwas stärker als der DAX, wohingegen der M-DAX nach wie vor Probleme hat. Gewinner und Verlierer im S-DAX, auf der Verliererseite Vitesco, Schaeffler und Süß Microtech. Vitesco, ja, minus 2%, die Aktie allerdings wird ja auch, oder das Unternehmen wird ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Schaeffler auch übernommen und deswegen auch die Aktie zuletzt teilweise deutlich gefallen, weil sich Anleger da eigentlich mehr erhofft hatten in Sachen Übernahme, ja, Konditionen und ja, sie ist noch nicht so lange her, stand sie über 90 Euro, ist aber auch noch nicht so lange her, vor ein paar Wochen, da stand sie noch ja, knapp über 60 Euro, nur mittlerweile 65 Euro, so ein bisschen gestiegen ist sie, so im Bereich so 62, 64 Euro, da dürfte auch so in der Boden liegen. Und auf der Oberseite muss man aber auch ganz klar sagen, erst wenn es da mit Karacho über 68, am besten 70 Euro geht, kommen wieder frische Kaufsignale hier auf. Insofern die Aktie derzeit relativ im Niemandsland. Schaeffler, das Unternehmen, das Vitesco, wie gesagt, dann übernommen hat. Auch hier muss man sagen, die Aktie teilweise ja sehr, sehr gut gelaufen. Ist noch nicht so lange her. Das war so im Oktober des vergangenen Jahres. Da stand die Aktie im Tief knapp oberhalb von 4,50 Euro noch. In der Spitze ging es dann nach oben bis auf 6,80, also mehr als 50%. Und zuletzt dann eben wieder der Diver unter die Marke von 6 Euro. Charttechnisch muss man sagen, ist das insofern ein bisschen problematisch, weil wir zuvor einen sehr, sehr steilen Aufwärtstrend hatten und der jetzt natürlich nicht mehr Bestand hat. Dafür war die Korrektur dann jetzt zu scharf. Und spätestens mit Bruch der Marke von 6,50 haben wir auch Verkaufssignale bekommen, die eigentlich Kursziele so im Bereich 15,25 erwarten lassen. Mit aktuell knapp 5,70 wäre da noch ein bisschen Platz nach unten. Und daher, ja, Schaeffler auch nicht gerade ganz oben auf meiner Favoritenliste. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Süß Microtech. Und das ist so ein bisschen das Gegenstück, wenn man so will, von Aixtron. Grundsätzlich ist Süß Microtech zwar ein solides Unternehmen, aber auch sehr zyklisch. In der Vergangenheit öfter schon mal gehypt und dann wieder völlig zusammengebrochen. Auch hier wurde zuletzt gespielt, dass man mit den Maschinen, die Süß Microtech herstellt, ja, dass man die eben braucht für KI-Chips. Deswegen der Kurs durch die Decke gegangen. Aber Fakt ist auch, Kurse bis vielleicht so um die 40 Euro, die hätte ich noch mitgetragen, wenn gleich das schon zum Teil selbst das schwer gewesen wäre aus fundamentaler Sicht. Aber aktuell stehen wir bei 46 und das, nachdem wir heute sogar ein bisschen zurückgesetzt sind. In der Spitze waren wir also schon knapp an der 50-Euro-Marke dran. Und das sind natürlich Kurse, die kann ich tatsächlich fundamental aus absolut nicht mehr nachvollziehen. Und die Frage ist halt, wie hoch steigt sie noch? Und da ist natürlich alles möglich, durchaus möglich, dass wir auch noch 60 Euro sehen. Fakt ist aber auch, am Ende wird es wahrscheinlich hier auch so enden wie bei Aixtron. Wir werden heftigen Abverkauf sehen und die Aktie wird sich dann, wenn sie zuvor vielleicht auf 60 oder noch höher gestiegen ist, mal eben halbieren. Insofern, wer drin ist, herzlichen Glückwunsch, aber nicht vergessen, auch vielleicht zwischenzeitlich immer mal wieder Teilgewinne rauszunehmen. Wer nicht drin ist, der sollte auf diesem Niveau eher Abstand davon halten, das zumindest meine Meinung. Ja, und dann die Gewinnerliste im S-DAX, Flatex DEGIRO mit einem Plus von 6,13%. Hier gab es ja zuletzt die Nachricht, dass der langjährige Vorstandschef Frank Niehage jetzt zum 30. April ausscheiden wird. Man hat einen neuen Vorstand berufen auf Wunsch im Prinzip des Großaktionärs Bernd Förtsch. Wenn man so will, der hat da auch so einen kleinen Streit in der Wirtschaftswoche öffentlich begonnen auszutragen. Grundsätzlich muss man aber sagen, Förtsch hat hier recht. Ja, man hat sich hier in den letzten Jahren nicht mehr entsprechend weiterentwickelt. Man war mal innovativ und ein neuer Online-Broker, wenn man so will. Zuletzt ist man dann ja so ein bisschen unter Druck geraten von den Neo-Brokern wie Scalable, Trade Republic wurde einem der Rang abgelaufen. Krypto beispielsweise hat man bis heute nicht im Angebot und dementsprechend, ja, wie gesagt, kann man hier Förtsch nur zustimmen in seiner Kritik und dass Niehage jetzt den Hut nimmt, das begrüßen wohl viele Anleger, muss man sagen. Wie es bei den Mitarbeitern aussieht, kann ich leider nichts zu sagen. Charttechnisch hat die Aktie zuletzt mit dem Sprung über die Marke von 11,50 auf jeden Fall Kaufsignale generiert, die sie in Richtung 13,50, 14 Euro führen könnten. Ja, und fundamental ist die Aktie eigentlich günstig. Wenn man hier wieder den Laden flott bekommt, ist hier einiges möglich. Und aus dieser Sicht muss man ganz klar sagen, das sieht gut aus. Man hat ja auch zuletzt Zahlen vorgelegt, die ebenfalls schon ganz gut ausgesehen haben. Und da scheint man jetzt wieder auf einem besseren, auf dem richtigen Weg zu sein. Dann zweitgrößter Gewinner des Tages, Heidelberger Druck. Die hatten ja zwischenzeitlich auch mal einen Höhenflug mit eben diesen Wallboxen. Mittlerweile ist das aber auch wieder an sich zusammengefallen. Die Aktie jetzt sogar nach deutschen Maßstäben ein Pennystock. Heute ging es zwar 6,7% oder rund 6 Cent nach oben. Das sind aber immer noch 94,1 Euro Cent gewesen. Und ja, eigentlich ist Heidelberger Druck ein Unternehmen, das irgendwann wahrscheinlich verschwinden wird. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Stowe, hier ein Plus von 7,8%. Und das sieht aus charttechnischer Sicht zumindest sehr, sehr gut aus. Hier schöner Kurssprung, den die Aktie hier heute hinlegen konnte, über die Marke von 160 Euro, auch über 160 Euro geschlossen, wenn auch nur knapp. Und ja, da muss man einfach sagen, nachdem das Unternehmen eigentlich schwach ins Jahr gestartet ist, aber der Ausblick jetzt gar nicht so negativ war und man quasi ja berichtet hat, dass die Tiefs jetzt hinter ihm liegen, das haben die Anleger ja dem Management, dem Unternehmen abgekauft und die Aktie nach oben katapultiert. Und wenn sie sich jetzt noch ein bisschen weiter nach oben bewegen kann, so Richtung 165 und das dann verteidigt werden kann von den Bullen, dann haben wir Kaufsignale, die Aktie auch schnell wieder Richtung 180 und später vielleicht sogar Richtung 190 Euro führen können. Also insofern, das sieht nach wie vor gut aus. Seit einiger Zeit hier ein Aufwärtstrend, heute schöner Kurssprung, obwohl die Zahlen jetzt nicht überragend waren. Und ja, wenn schlechte News oder nicht so gute News gekauft werden, ist das definitiv immer ein gutes Zeichen. Ja, und dann noch der TecDAX, der heute ein Minus von 13,26 Punkten oder 0,4% verzeichnen musste, 3309,23. Damit ja noch nicht wieder über der Marke von 3350, was essentiell wäre, um wieder das Kaufsignal zu reetablieren, was man ja schon einmal etabliert hatte. Und das zuletzt so ein bisschen verloren gegangen ist. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Morphosis, von Süß Microtech und von Aixtron. Die haben wir alle drei schon besprochen. Und auf der Gewinnerseite Kontron, Nordex und Evotec. Evotec da auch schon besprochen. Kontron, muss man sagen, von Hannes Niederhauser geführt. Unternehmen, das sich sehr stark auf den Bereich Internet of Things mittlerweile spezialisiert hat. Die Aktie wirkt eigentlich günstig. Herr Niederhauser, ich habe ihn auch mal persönlich getroffen, eigentlich ein guter Typ. Nichtsdestotrotz, so wirklich warm, ja, bin ich eigentlich mit Kontron, seit S&T ja Kontron geworden ist, also nicht die alte Kontron vom neuen Markt, die unter der Führung von Niederhauser lange Zeit sehr, sehr gut performt hat und dann erst schlechter wurde, als er weggegangen ist. Und wie gesagt, dann später hatte S&T gemacht und die umstrukturiert und dann die ehemalige Aixtron, die ja am neuen Markt gewesen war, gekauft und den Namen halt übernommen. Und wie gesagt, mit dieser neuen Kontron, der ehemaligen S&T, werde ich halt nach wie vor nicht so wirklich warm. Generell hat die Aktie aber einen leichten Aufwärtstrend. Sie wirkt günstig, also insofern, es gibt wenig Argumente dagegen, zumal Niederhauser ja auch in der Vergangenheit erfolgreich war. Aber ja, Internet of Things, da kenne ich auch wenige Firmen, die nachhaltig erfolgreich geworden sind. Insofern, wer die Aktie hat, mag sie halten, aber für mich, das muss ich so ganz klar auch sagen, wäre sie nichts. Und genauso wenig etwas für mich wäre die Aktie von Nordex. Aber die erneuerbaren Energiewerte zuletzt zum Teil zumindest gut auf Erholungskurs ist ja nicht nur Nordex, sondern man kann dort ja auch andere anführen, die ja regelrecht in der Vergangenheit zusammengefaltet worden sind und die jetzt wieder so ein bisschen eine Renaissance erleben. Insbesondere Siemens Energy würde mir da einfallen. Und ich hatte diese Aktien tatsächlich auf der Short-Watch-List, beispielsweise im Total Return-Börsenbrief. Aber dort wurde auch ganz klar gesagt, noch nicht shorten, erstmal abwarten. Und nach diesen explosiven Kursgewinnen, die es da zuletzt gab, kamen jetzt immer wieder Fragen rein, soll man da jetzt shorten? Und das wurde immer ganz klar von mir verneint, weil man solches Momentum eigentlich nur schwierig shorten kann. Und insofern, ich werde zwar auch mit Nordex nicht warm, ich glaube nicht, dass das nachhaltig erfolgreich werden wird, aber charttechnisch muss man sagen, ist die Aktie auf einem guten Weg. Und wenn sie nachhaltig über die Marke von 14 Euro steigen kann, dann kann die Kursrallye auch weitergehen in Richtung 17, 18 Euro vielleicht sogar. Und dementsprechend vor Short würde ich hier derzeit warnen, würde ich nicht machen, wenngleich mir das Unternehmen trotzdem nicht gefällt und die Aktie mit Sicherheit aus meiner Sicht auch kein langfristiger Kaufkandidat ist. Ja, und damit noch zum amerikanischen Markt, zunächst zum Dow Jones, der am Ende immerhin 146,43 Punkte oder 0,38% zulegen konnte, 38.386,09. Der Index nach wie vor im Niemandsland, nach einem Doppeltop auf der Oberseite wurde eine massive Korrektur eingeleitet, aber die Marke um 38.000, knapp unterhalb von 38.000, Die hat dann doch gehalten und dort hat sich der Index nach oben abgestoßen. Allerdings ging es auch nicht viel höher wie 38.600 und jetzt haben wir eben so eine Trading Range auf der Unterseite so 37.700 und auf der Oberseite ja 38.600 und diese 900 Punkte, da kann der Index sogar längere Zeit hin und her schwingen. Am Ende muss es dann eine Entscheidung geben, Ausbruch nach unten oder nach oben. Kommt er nach unten, kriegen wir Verkaufssignale, kommt er auf der Oberseite, das wäre sehr positiv, das wäre extrem bullish. Gewinner und Verlierer im Dow Jones, auf der Verliererseite Microsoft, United Health Group und Intel. Microsoft zuletzt gut gelaufen, aber langsam merkt man auch, dass das KI-Thema grundsätzlich ein bisschen ausgelutscht ist und man merkt auch, dass Microsoft vielleicht nicht dieser große KI-Konzern ist, als dem man sich lange verkaufen konnte, als dem man sich lange dargestellt hat. Zuletzt Alphabet, die ich ja klar favorisiert habe, besser gelaufen. Heute auch eine Baidu, die ich ja auch auf dem Anlegertag in München im Gepäck hatte als KI-Gewinner, auch heute schön gelaufen, komme ich nachher noch zu. Kooperation mit Tesla, die es da gegeben hat. Aber wie auch immer, Fakt ist, bei Microsoft zuletzt ging es eher etwas abwärts. Die Quartalszahlen haben zwar noch mal ein bisschen angeschoben, aber tendenziell hat die Aktie von den Höchstkursen über 430 Dollar mittlerweile dann auch ja so 6-7% schon korrigiert. Und wenn sie nachhaltig unter 400 Dollar fällt, dann könnte sich die Korrektur auch ausweiten, zunächst Richtung 380 und wenn es dumm läuft, vielleicht sogar Richtung 360 Dollar. Und das wäre dann auch ein Niveau, wo ich die Aktie tatsächlich wieder langsam attraktiv finden würde, denn sie war zuletzt eben etwas teuer, was ich auch mehrfach hier immer gesagt habe. Dann United Health Group, ein Minus von 1,3%, amerikanischer Krankenversicherungskonzern, geriet auch etwas unter Druck durch einen Hackerangriff, musste dann mit Bitcoin ausgelöst werden, eine Tochtergesellschaft war es, aber fiel natürlich dann auf den Hauptkonzern zurück. Zuletzt dann Quartalszahlen, die Aktie sprang an und jetzt gibt es eben ein paar Gewinnmitnahmen. Charttechnisch muss man aber ganz klar sagen, sieht die Aktie noch etwas angeschlagen aus. Sie ist nicht schwer angeschlagen, muss man auch sagen. Ich sehe jetzt hier keinen Crash oder so, aber es kann durchaus sein, dass man sie vielleicht nochmal im Bereich 460 oder 450 Dollar bekommt. Und das wäre mir als Einstiegskurs lieber als jetzt die aktuellen knapp 490. Ja, und Intel, da zuletzt wieder richtig auf die Mütze bekommen, Quartalszahlen vorgelegt, die jetzt nicht berauschend waren, der Ausblick noch weniger berauschend und jetzt muss man langsam sagen, bei Intel, wie gewonnen, so zerronnen. Ich hatte die Aktie seinerzeit im Bereich 24, 25 Dollar positiv besprochen, in der Spitze hatten sie sich dann mehr oder weniger verdoppelt, aber mittlerweile im freien Fall vom Top über 50 Dollar mittlerweile fast 40% verloren, zuletzt auch Gap Down nach unten und so langsam ja, wird es hier eben kritisch, weil hier zu viele charttechnische Unterstützungen mittlerweile zu Bruch gegangen sind. Selbst die Marke ja um 32 Dollar ist jetzt angegriffen und wenn die nicht hält, dann kann es durchaus sein, dass Intel auch nochmal Richtung 25 zurückfällt. Und die Gewinnerseite Amgen, Apple und Boeing. Amgen aus dem Biotech-Sektor. Ein Unternehmen, das sich doch schon seit langer Zeit etabliert hat, auch besser als Biogen, muss man mittlerweile sagen. Und zwischenzeitlich war die Aktie in der Spitze mal auf knapp 330 Dollar gestiegen. Das war ein Tick zu viel, deswegen ist sie jetzt in den letzten Wochen deutlich korrigiert. Aber so immer so im Bereich 260, 265 Dollar, da haben sich Käufer gefunden. Mittlerweile hat sich die Aktie schon wieder ein bisschen nach oben gelöst. Ich sehe sie jetzt so schnell nicht zurück an den alten Allzeithochs, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie so Richtung 290 bis 300 Dollar bald wieder laufen wird und dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen seitwärts konsolidiert. Apple hingegen hatten wir auf unserem TAG-Community-Treffen auch besprochen. Generell muss ich sagen, die Aktie ist eigentlich teuer dafür, dass das Wachstum kaum noch da ist. In der Vergangenheit war Wachstum da, da war sie deutlich günstiger, also das so ein bisschen schizophren. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch gesagt, shorten würde ich Apple definitiv aktuell nicht, denn die Aktie ist zuletzt eben von rund 200 in Richtung 160 Dollar schon gefallen. Das sind 20% gewesen und Warren Buffett ist ja hier auch noch Großaktionär, der im Zweifel da auch so ein bisschen seine schützende Hand drüber halten dürfte und vielleicht auch mal nachkaufen dürfte, wenn sie zu stark fällt. Aber generell muss man natürlich auch sagen, mit diesen 20%, die es zwischenzeitlich nach unten gegangen ist, ja, wurden hier schon sehr negative Erwartungen eingepreist. Und insofern kann Apple mit den kommenden Quartalszahlen kaum noch enttäuschen, denn man erwartet schon gar nicht mehr besonders viel. Und insofern hatte ich gesagt, shorten würde ich sie nicht. Sie springt jetzt schon im Vorfeld der Quartalszahlen an. Vielleicht werden diese ja sogar überraschend gut. Und wenn Apple über 180 Dollar steigen könnte, wäre sogar auch eine Rückkehr an die 200-Dollar-Marke möglich, wenngleich ist das fundamental jetzt nicht wirklich verstehen könnte. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Boeing, da gab es zuletzt ja massive Probleme. Inzwischen hat der Chef angekündigt, seinen Hut zu nehmen und die Aktie war zwischenzeitlich komplett ausverkauft. Aber genau das ist natürlich jetzt auch eine Chance, muss man sagen, denn im Markt für zivile Flugzeuge gibt es eigentlich nur zwei große Player, nämlich Airbus und Boeing. In der Vergangenheit war Boeing meistens besser. Jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hatte Boeing massive Probleme. Airbus hat ihnen so ein wenig den Rang abgelaufen. Aber es besteht hier durchaus die Chance auf ein Comeback, früher oder später, vielleicht auch erst mit dem neuen Chef. De facto sollte man Aktien immer kaufen, wenn sie vergleichsweise günstig sind. Das ist bei Boeing definitiv der Fall, nachdem die Aktie jetzt in den letzten, ja, was muss man sagen, hier 3-4 Monaten im Prinzip ja nochmal richtig auf die Mütze bekommen hat, richtig abgestürzt ist. Sie war zwischenzeitlich bei 265 und jetzt im Tief vor ein wenigen Tagen, da waren es nur noch 160 Dollar, so nicht ganz halbiert. Und dementsprechend Boeing aus meiner Sicht ein Turnaround-Kandidat, eine Turnaround-Chance. Ja, und dann noch zum Nasdaq 100 und der auch heute am Ende mit einem schönen Plus von 64,42 Punkten, 0,36%, 17.782,72. Dennoch, charttechnisch, ja, ist der Index zwar nicht angeschlagen, aber da müssen die Bullen doch noch etwas mehr liefern. Wir haben zuletzt den EMA 20 unterboten, wir haben den EMA 50 zwischenzeitlich unterboten, waren unterwegs Richtung EMA 90, haben jetzt zwischenzeitlich wieder nach oben gedreht. Nichtsdestotrotz, das ist alles auf sehr wackeligen Beinen und insbesondere, wenn Schwergewichte wie Microsoft beispielsweise nochmal nachgeben sollten, dann kann das hier auch durchaus nochmal ein bisschen kritischer werden. Nichtsdestotrotz, übergeordnet ist das Bild nach wie vor bullig. Wir haben ja so eine kurzfristig zwar so eine Art Top-Bildung, aber die ist jetzt auch nicht oder muss nicht nachhaltig sein und insofern bleibe ich hier erstmal noch übergeordnet bullig, weil wir nach wie vor ja aus dem großen Kaufsignal, das wir seinerzeit mit den neuen Allzeithochs generiert haben, ein Kursziel von 20.500 Punkten eigentlich erwarten können. Und da waren wir ja eben noch nicht. Verlierer und Gewinner heute im Nasdaq 100. Auf der Verliererseite MongoDB und dann die beiden Alphabet-Aktien A und C-Class. Der Unterschied ist, die A-Aktie ist quasi die Stammaktie mit Dividende und Stimmrecht. Die C-Aktie, so eine Art Vorzugsaktie, gibt es zwar auch, glaube ich, Dividende, aber eben kein Stimmrecht. Es gibt dann noch B-Aktien, die haben aber nur die Gründer Sergey Brin, Larry Page und der ehemalige Google, hießen sie damals noch, Chef Eric Smith. Die haben zehnfaches Stimmrecht und die sind auch nicht börsennotiert. Insofern, ja, die A- und C-Aktien, die einzigen, die börsennotiert sind und die haben heute ein paar Gewinnmitnahmen gesehen, nachdem die Aktie ja letzte Woche nach hervorragenden Quartalszahlen, aber auch nach Ankündigung einer Dividende und eines Aktienrückkaufprogramms durch die Decke gegangen ist. Ist das auch ganz normal und wenn man die Aktien nochmal so im Bereich 165 oder vielleicht unter 165 Dollar bekommt, dann sollte man sie aus meiner Sicht einsammeln. MongoDB hingegen springt wild hin und her. Zuletzt wieder stark im Kommen gewesen, nachdem wir Tiefskurse im Bereich 321, 322 Dollar gesehen haben, ging es kurz bis auf etwa 386 nach oben. Jetzt wieder ein paar Gewinnmitnahmen. Generell gefällt mir MongoDB nach wie vor sehr gut, aber ist halt eine Aktie, die sehr volatil ist. Und ja, wir hatten sie mal im Musterdepot, sind da unglücklich rausgeflogen. Ich denke, dass man die durchaus nochmal einsammeln kann, aber nicht nachdem sie zuletzt so stark gestiegen ist. Wenn sie aber nochmal bei 320 vielleicht wäre, vielleicht in Folge der Quartalszahlen, die demnächst kommen, könnte man es machen. Ja, und die Gewinnerseite On Semiconductor, Sirius XM Holding und Tesla On Semiconductor aus dem Chipsektor. Der Chipsektor ja zuletzt auch heftig korrigiert. Ebenso On Semiconductor, ist noch nicht so lange her, stand die Aktie bei 86. Vor wenigen Tagen war sie dann unter 60. Jetzt wieder deutlich erholt. Charttechnisch muss man aber sagen, musste sich nachhaltig über 70 Dollar etablieren, um dann vielleicht wieder zurücklaufen zu können in Richtung 85, 86. Sieht trotzdem nicht ganz so schlecht aus. Sirius XM hatte ich schon öfter besprochen, einen Zockerwert. Ich erinnere da immer noch damals an eine Frage, die ich im Takt gestellt bekommen habe, sollte man die Aktie kaufen? Ich habe gesagt, das ist ein Zockerwert, da kann alles passieren, die kann sich verdoppeln, aber auch halbieren und ich würde es nicht machen, aber es ist letztlich die Entscheidung des Anlegers und dann hat sie sich innerhalb kurzer Zeit mehr oder weniger mehr als verdoppelt, nur um anschließend wieder alle Gewinne in 2-3 Tagen genauso schnell abzugeben. Also insofern, wir machen Satellitenradio, aber grundsätzlich, ja, das Geschäftsmodell, ob das langfristig trägt, muss man sehen. Und der Tagesgewinner im Nasdaq 100, die Aktie von Tesla, ein Kurssprung von über 15%, massiver Short Squeeze. Es gab am Wochenende Meldungen, Elon Musk ist in China. Das war schon interessant. Und heute gab es dann die Meldung von Bloomberg am Morgen, am Vormittag, dass Tesla und Baidu eine Kooperation abgeschlossen hätten, um eben in China schneller dass die selbstfahrenden Autos auf die Straße zu bringen und das hat natürlich bei Tesla heute gezogen. Die Aktie springt 15% nach oben, aber selbst die chinesische Baidu, die ich ja wie gesagt in München auf dem Anlegertag als KI-Gewinner auch vorgestellt habe, die konnte heute massiv zulegen und teilweise über 6% gewinnen. Am Ende waren es immer noch 5,6%. Und generell muss man sagen, die China-Werte ja, haben sich zuletzt zum Teil deutlich stabilisiert, zum Teil auch deutlich erholt. Heute war das natürlich nicht bei allen der Fall, das muss man auch sagen. Insbesondere Baidu stand halt im Rampenlicht aufgrund dieser Kooperation mit Tesla. Aber ich denke, generell der ganze China-Sektor, der ist wieder schwer am Kommen. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen stört, es gibt zuletzt auch den einen oder anderen YouTuber oder der irgendwelche Videos macht, der jetzt wieder China in den Fokus nimmt. Auf der anderen Seite habe ich auf der Invest in Stuttgart auch von vielen gehört, China, ich bin froh, dass ich da raus bin. Ich gehe da nie wieder rein. Ist doch alles Schrott da mit dieser kommunistischen Partei und so weiter und diesen Markteingriffen. Und insofern ist die Stimmung tendenziell natürlich noch schlecht. Dennoch muss man aufpassen, wenn sie hier zu euphorisch wird, wenn hier diese YouTuber vielleicht auch viele Anleger dann in chinesische Aktien hineinjagen und wenn die dann kurzfristig 20, 30 oder vielleicht auch 50% mal zulegen, dann würde ich sicherlich auch mal dazu raten, zumindest kurzfristig mal ein paar Gewinne mitzunehmen. Auf lange Sicht glaube ich aber nach wie vor, dass dieser Sektor ein größeres Comeback vor der Nase haben sollte. Ganz einfach, weil diese Aktien zum Teil um 80% und mehr eingestürzt sind und damit im Vergleich insbesondere auch zu den US-Gegenstücken zum Teil spottbillig gehandelt werden. Ja, damit bin ich für heute durch. Kleiner Makroausblick, auch im Hinblick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank jetzt am Mittwoch. Dann die Kryptos ein bisschen besprochen, auch im Hinblick auf das, was da von der Notenbank in den USA vielleicht zu erwarten ist. Und zum Schluss, wie immer, der Überblick über den Aktienmarkt, deutscher Markt, amerikanischer Markt, alle wichtigen Indizes. Ich denke, eine Dreiviertelstunde dafür, das ist ganz okay. Und damit kann ich den Podcast für heute beenden und sage an dieser Stelle nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.